Herzlich willkommen zum Frankfurter Regulierungspodcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Klaus Moosmeier. Dr. Klaus Moosmeier war bis April 2025 Chief Ethics Risk and Compliance Officer und Mitglied des Executive Committee von Novartis. Seit Mai 2025 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Zuvor war er viele Jahre bei Siemens tätig, zuletzt als Chief Compliance Officer. Mit ihm spreche ich darüber, was Good Governance heute leisten muss. Es geht primär um die Frage, wie Unternehmen unter solchen Bedingungen steuerungsfähig bleiben, wie Governance, Risiko und Compliance besser zusammenspielen können und woran man erkennt, ob Governance tatsächlich wirkt oder nur formell gut aussieht. Mit dem Titel Kontrolle oder Kontrollillusion, Good Governance in unruhigen Zeiten. Lieber Klaus, herzlich willkommen zum Frankfurter Regulierungspodcast.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Erkan. Ich freue mich auf den Dialog.
Wunderbar. Ich würde auch gleich starten, lieber Klaus. Woran entscheidet sich heute Good Governance in Unternehmen tatsächlich funktioniert? An mehr Regeln, an besseren Steuerungen oder am Umgang mit Zielkonflikten?
Wir leben ja in einer Zeit, wo Regeln etwas in Verruf gekommen sind. Ich halte es ein bisschen mit dem Motto der OECD, wo ich auch lange tätig war in beratender Funktion. Better policies for better lives. Wir brauchen bessere Regeln, um Governance und den Dialog mit der Gesellschaft auch zu führen. Darum würde ich sagen, sicherlich nicht mehr Regeln, aber bessere Regeln. Sicherlich eine bessere Steuerung. Das ist eigentlich für mich das Kernthema von Governance im Unternehmen. Und der Umgang mit Zielkonflikten führt uns natürlich in die große Frage der Unternehmenskultur, eines Wertegerüsts, das meiner Überzeugung nach für die langfristige Perspektive eines Unternehmens von großer Bedeutung ist.
Sehr spannend. Wenn wir auf die letzten Jahre blicken, dann würde mich gerne mal interessieren, was muss Good Governance heute leisten, was vor einigen Jahren noch nicht in dieser Schärfe erforderlich war?
Ja, ich sehe das eigentlich als eine ganz natürliche Entwicklung, auch so ein bisschen wie bei der Compliance. Wir kommen ja von Corporate Governance, wo auch die Frankfurt School natürlich eine ganz bedeutsame Rolle spielt. Danke. Und das ist wichtig. Man muss gute Corporate Governance Grundsätze haben, Verhältnis Vorstand, Aufsichtsrat, Belegschaft, wie funktioniert das? Good Governance geht aber sicher darüber hinaus, genauso auch wie ethische Fragen über reine Compliance hinausgehen. Das betrifft eben nicht nur das Innenleben des Unternehmens, Corporate Governance, sondern auch die Frage, wie das Unternehmen ja die Schnittstelle zur Gesellschaft, zu den Kunden, zur Zivilgesellschaft insgesamt steuert und auch erklären kann. Da ist auch viel Kommunikation bei Good Governance gefragt.
Spannend. Lieber Klaus, wenn wir jetzt mal ein bisschen Unternehmen mit internationaler Aufstellung anschauen und die internationalen Unternehmen stehen vor einer wachsenden Zahl von Anforderungen. Wo liegt für Sie, also für die Unternehmen derzeit die größere Herausforderung? In der Regelungsdichte selbst oder darin, aus vielen Einzelanforderungen noch eine konsistente Gesamtbild für die Unternehmenssteuerung zu gewinnen? Ich würde gerne mal so ein bisschen in die Steuerung reingehen.
Ich denke, das ist beides. Und je nachdem, was für ein Unternehmen das ist, drückt der Schuh an der einen Stelle mehr oder weniger. Ich glaube, für die kleinen, mittleren Unternehmen ist allein die schiere Regelungsdichte gar nicht mehr, handelbar, gar nicht mehr managebar, schwierig. Ich möchte mal ein paar Beispiele praktische geben, Erkan, wenn das okay ist, weil das mal ein Beispiel, glaube ich, sehr schön machen kann. Wenn wir uns mal die Regelungsdichte anschauen, jeder ist, glaube ich, steht dahinter, dass man sagt, wir müssen uns im Unternehmen gegen Cyberrisiken gut aufstellen, auch von der Governance her. Aber was Regelungsdichte, wir haben parallel im Augenblick auf europäischer Ebene die Cyber Resilience Verordnung und DORA, die Digital Operational Resilience Act. Das sind völlig überschneidende Gesetzgebungsvehikel sozusagen, Verordnungen, die von der Regelungsdichte auch duplikativ sind, auch für die Banken duplikativ sind. Und das ist eigentlich ein Symbol dieser Unzufriedenheit mit der Regelungsdichte. Die vielen Einzelanforderungen, da ist dieses Stichwort Goldplating, also dass die EU gibt eine Richtlinie vor und die Mitgliedstaaten setzen immer eins obendrauf, zum Beispiel in einem sehr wichtigen Schutz von Hinweisgebern, ist die entsprechende EU-Richtlinie so ein Beispiel, dass wir jetzt eine Richtlinie haben, die die Kommission auf eine gewisse Weise auslegt und jedes Mitgliedsland noch eigene Regelungen obendrauf setzt. Und da ist das arme Unternehmen dazwischen, soll das dann allen gerecht machen zum Thema Einzelanforderungen. Also das sind zwei große Themen, die man strukturell mit dem Gesetzgeber, mit den Gesetzgebern auch diskutieren muss.
Absolut, absolut. Also da würden wir wahrscheinlich auch mal später nochmal drauf kommen, aber mich würde mal was interessieren. Oft zeigt sich ja, dass Governance, Risiko, Compliance-Strukturen zu getrennt arbeiten. Warum werden sie gerade in unruhigen Zeiten dann zum Problem, wenn sie zu stark nebeneinander und nicht miteinander agieren?
Ja, das ist in der Tat meine Erfahrung aus 25 Jahren jetzt in verschiedenen Industrien, ne, die ich erleben durfte. Es gibt dann einen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit, Erkan, weil jede, aus guten Gründen, jede von diesen Compliance-, Risiko-, Governance-Strukturen oder Silos, Abteilungen natürlich sagt, und zwar zum Vorstand, zum Aufsichtsrat, ich bin am wichtigsten, ich brauche mehr Ressourcen, ich habe das größte Risiko, auf mich müsst ihr besonders hören. Und das ist so ein bisschen wie beim Handy, diese Portrait-View statt des Landscape-View, also vertikal statt horizontal. Man ist sehr in seinem Silo, ist menschlich verständlich. Mein Risiko ist das Wichtigste, meine Policy ist das Wichtigste. Aber es gibt einen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und das kann doch eigentlich kein gutes Risikomanagement sein.
Das ist ein sehr interessantes Beispiel, vor allem auch in unruhigen Zeiten. Du hattest ja mal einen möglichen Ansatz gehabt, das Integrated Assurance. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das abgestimmte Zusammenspiel von Risiko, Compliance, interner Kontrolle und Revision. Was ist der konkrete Mehrwert eines solchen Ansatzes, nicht nur als Konzept, sondern für die Unternehmenssteuerung im Alltag?
Ja, ich würde eigentlich drei Sachen hervorheben, Erkan. Zum einen bin ich der festen Überzeugung, wir bekommen eine bessere Assurance, also eine höhere Sicherheit für das Unternehmen, dass nichts zwischen die Stühle fällt. Weil dieses Problem mit diesen Compliance- und Assurance-Silos, die wir haben, ist, dass einfach viel zwischen die Stühle fällt. Ich denke, du hast auf das Thema aufgepasst, nicht, nee, du machst das. Also zum Beispiel nehmen wir das Thema künstliche Intelligenz. Das sagt dann natürlich die Digital- und IT-Funktion. Ich kümmere mich da um die technischen Themen. Ich denke um ethische Themen. Ja, keine Ahnung, wer kümmert sich da drum? Compliance sagt, ja, ich kümmere mich um die Umsetzung vielleicht der Gesetzgebung, aber um die Fragen, wie das technisch dann im Unternehmen laufen soll und wer was meldet, muss sich jemand anderes drum kümmern. Also ich glaube, Punkt eins, es ist definitiv eine Vermeidung dieser Schnittstellenrisiken, die wir haben. Punkt zwei, man ist schneller. Ich gebe ein ganz praktisches Beispiel, weil mir diese praktischen Beispiele im Herzen liegen.
Bitte, bitte.
Drittparteien sind weiterhin eines der größten Risiken für Unternehmen. Ob das dann Lieferanten sind, ob es Berater sind, egal. Jedes Unternehmen kämpft damit aus unterschiedlichen Risikogesichtspunkten. Es können Korruptionsrisiken sein, Menschenrechtsrisiken, Cyberrisiken, Sicherheitsrisiken, Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wenn man jetzt einen isolierten Ansatz fährt und keinen integrierten Ansatz fährt, dann dauert die Prüfung, die Due Diligence und Freigabe dieser Drittparteien einfach viel, viel, viel zu lange. Und es gibt eine Riesenfrustration im Geschäft, in der ersten Linie, weil wenn man einen Lieferanten nach 3 Monaten nicht frei bekommen oder verboten bekommen hat, dann natürlich schafft das große Frustrationen. Ich glaube, gerade am Integrated Assurance Beispiel Drittparteien kann man zeigen, das haben wir bewiesen in der Praxis, man kann dort wirklich um wirklich 50, 60, 70% schneller werden, wenn man einen horizontalen Ansatz fährt, End-to-End-Prozesse, die unterschiedlichen Compliance-Funktionen, Audit zusammenbringt, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Also das ist das Thema der Schnelligkeit. Und dritter Punkt, wir leben ja in Zeiten, wo es Geld knapp ist in Unternehmen, auch in Stabsfunktionen. Es kann doch nicht sein, dass eine siloartige Assurance-Landschaft günstiger ist, als wenn man das integriert macht und Duplikation und Überlappungen vermeidet. Also es gibt dort doch sicherlich auch absolut vom Budget, von Ressourcen her, dadurch Einsparmöglichkeiten. Also Sicherheit, Schnelligkeit und auch bessere Kosten.
Ja, also wichtige Punkte. Ich würde dennoch mal ein bisschen näher eingehen in diesen Ansatz. Wenn dieser Ansatz funktioniert, was sieht der Vorstand besser, was ohne Integration vielleicht unsichtbar bleibt?
Ich würde zwei Punkte hervorheben. Zum einen bekommt der Vorstand und in gewisser Weise auch der Aufsichtsrat auf einem anderen Level natürlich vielleicht zum ersten Mal ein umfassendes Bild der Risikolandschaft. Das Risikomanagement, und das weißt du ja, wird in Unternehmen oft beim CFO gemacht, dann ist es halt sehr finanzgetrieben. Ja. Die Operationen, also zahlengetrieben, versteht man auch, ist ja auch wichtig. Aber die ganzen operationellen, strategischen Risiken laufen woanders. Jeder berichtet dort separat und dann sitzt der Vorstand und sagt, ja, wie soll ich denn meine wertvollen Ressourcen allokieren auf welches Risiko, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wo die Hauptrisiken einvernehmlich im Unternehmen sind. Und zum anderen möchte ich nochmal das Thema Schnittstellen bringen. Ich habe das in so vielen Fällen gesehen, dass wenn Funktionen aneinander vorbei arbeiten, einfach auch Sachen nicht gesehen werden. Sachen werden in den Zaun geworfen. Man glaubt, jemand anderes kümmert sich drum. Und der Vorstand muss dann dem nachrennen und klären, ist dann diese Schwachstelle beseitigt worden, wenn ja, von wem. In einem integrierten System habe ich dort einfach eine viel höhere Sicherheit, dass den Themen auch nachhaltig nachgegangen wird.
Also, aber trotzdem entstehen in vielen Unternehmen Reibungsverluste, weil Kontroll-, Compliance-, Assurance-Strukturen parallel laufen. Ja. Ja. Wo entstehen heute die größten Reibungspunkte und wie lassen sie sich auflösen? Also ich weiß, warum.
Ja, ich muss schon lachen und ich will wieder ein praktisches Beispiel geben. Wir haben mal analysiert, weil, weißt du, man ist ja so, die Last deutlich wird, ist ja oft in den Ländern bei Unternehmen, in Landesgesellschaften, wenn am Montag kommt die interne Revision, am Dienstag kommt das Monitoring-Team der Qualitätscompliance und mit einem Team und schaut sich Sachen an. Am Mittwoch kommen dann die Compliance-Leute, sich um Exportkontrolle kümmern, für eine Vorortprüfung vor. Und am Donnerstag gibt es eine interne Untersuchung. Das kann man nicht vermeiden, das kann man schlecht planen. Dann kommt eine Prüfung zum Datenschutz am Freitag, kurz vor dem Wochenende vielleicht. Und alle wollen die Ergebnisse von der Landesgesellschaft bis zum Wochenende haben. Also gerade im Bereich Monitoring, internes Kontrollwerk, dort gibt es sehr, sehr hohe Reibungsverluste. Wenn man sich Unternehmen anschaut, die wissen oft gar nicht, wie viele interne Kontrollen sie eigentlich insgesamt ihren Mitarbeitenden aufbürden in der Organisation. Die wissen nicht mal die Zahl, es sind oft Hunderte oder Tausende interne Kontrollen. Und da gibt es große Frustrationen und große Reibungsverluste und Duplizierungen, die man auch einfach nicht braucht, weil die Arbeit doppelt gemacht wird.
Absolut. Also das ist sehr spannend. Du hast ja schon anfangs erwähnt, lieber Klaus, ein entscheidender Punkt ist die operative Ebene. Warum entscheidet sich die Wirksamkeit von Governance vor allem in der Verantwortung der First Line, also dort, wo das Geschäft tatsächlich geführt wird und nicht allein in zentralen Funktionen? Also sprich, vielleicht nochmal zu erklären für die Hörer, First Line ist die operative Bereich und Führungskräfte im Tagesgeschäft. Also das also als Erklärung für First Line.
Ich finde diese Frage ganz, ganz zentral und wichtig, weil das ist auch eigentlich der Kulturkern von Unternehmen. Nimmt denn die First Line eigentlich ihre Verantwortungen für das Risikomanagement wahr? Weil die Second Line und die Third Line unterstützen, geben die Prozesse, prüfen auch nach, aber die Verantwortung, ob das Geschäft machbar ist, ob der Risikoappetit noch akzeptabel ist, ist doch bei der First Line. Wird aber oft nicht wahrgenommen. Ich will da mal ganz, ganz, ganz offen sein. Also wieder ein Beispiel aus der Praxis. Ich möchte nochmal zum Thema Drittparteien kommen. Dann heißt es immer, ja, hat denn Compliance oder Audit oder wer auch immer, hat denn der den Lieferanten geprüft? Aber die erste Frage muss doch sein, ich als First Line, will ich mit diesem Lieferanten überhaupt arbeiten? Monitor ich, bin ich in der Lage, diesen Lieferanten überhaupt über die Zeit zu monitoren? Auch aus geschäftlichen Gründen, aus Reputationsgründen. Das kann die Second und die Third Line noch gar nicht leisten. Es ist wichtig, dass wir unter Governance-Gesichtspunkten ärgern, wieder Verantwortung in die First Line zurückgeben. Mhm. Aber es muss natürlich sorgfältig geschehen, weil die First Line muss auch wirklich bereit sein, ihre Verantwortung wahrzunehmen und auch dann das im tagtäglichen Leben durch Ressourcen und durch auch Investments umzusetzen, weil das, ohne das geht's nun mal nicht. Und nur zu sagen, die First Line nimmt Verantwortung zurück, da muss der Vorstand und der Aufsichtsrat dann schon auch nachbohren, ob die First Line ihrer Managementverantwortung da auch gerecht wird.
Absolut, absolut. Es ist mal auch eine, sagen wir mal, Balanceakt zwischen, ich mache jetzt Geschäft oder ich verhindere das. Also wenn ich mit den Leuten aus dem Sales-Bereich spreche, ist das immer sehr ein schwieriges. Aber dafür ist Aufklärung, Verständnis, also wie du gesagt hast, Risikoappetit, Verständnis. Also das ist, glaube ich, auch das Thema Sensibilisierung ganz, ganz wichtig in dem Bereich. Aber gleichzeitig braucht es ja gute Governance, eine offene Kultur. Da würde ich gerne mal weitergehen, nämlich was braucht es, damit Mitarbeiter Risiken, Zielkonflikte und auch ethische Dilemmata offen ansprechen, gerade in einem unsicheren Umfeld? Wie ich am Anfang
Ja.
gesagt habe, ich habe ein Geschäft, aber ich bin mir nicht sicher, darf ich jetzt offen, also dieses Open Speak, würde ich sagen, oder Open Culture. Ja. Was können wir da machen?
Und gerade weil das ein ganz wichtiges Thema ist, möchte ich da auch sehr vorsichtig herangehen. Wenn man sagt, dann leicht eine PowerPoint-Präsentation auf der Bühne, wir brauchen eine gute Unternehmenskultur, wir haben eine gute Unternehmenskultur. Das ist unglaublich schwer. Auch die Messbarkeit im Übrigen. Was ist denn eigentlich eine gute Unternehmenskultur? Manche sagen, ja, Unternehmen sollen wie eine Familie sein. Das ist aus meiner Sicht natürlich völliger Unsinn. Und spätestens bei der ersten Restrukturierungswelle ist es dann nicht mehr sehr familiär. Ich würde eher ganz spezifisch sagen, was macht eigentlich eine gute Kultur aus? Weil wenn man spezifisch ist und sagt, was sind denn die Elemente, und da hast du einen ganz wichtigen Punkt gebracht, hat man denn eine offene Gesprächsatmosphäre und Kultur in der Firma, um Risiken und Dilemmata auf den Tisch zu legen. Anekdote aus meinem Leben, als ich ein junger Jurist war, in meinem ersten Risikoworkshop war, da kam damals der große Vorgesetzte, war ein Vorstand, in den Raum und sagt, so, wir haben einen Risikoworkshop, jeder kann ja freie Risiken nennen, aber nur, wenn ihr auch eine Lösung dafür habt. Ja, da sagt natürlich keiner was. Ich meine, wer hat denn für jedes Risiko schon eine Lösung? An diesem Beispiel ist es wichtig klarzumachen, dass man dieses Schlagwort der psychologischen Sicherheit, was ja von einer US-Professorin Amy Edmondson geprägt wurde, richtig versteht. Das heißt nicht so eine Wohlfühlatmosphäre, sind alle Freunde, Familie. Nein, es muss möglich sein, schwierige, ungelöste Fragen, wenn ich sie lösen kann, muss ich sie nicht auf den Tisch legen, ungelöste Fragen auf den Tisch zu legen und dann eine ehrliche Diskussion zu führen. Und es hilft in der Praxis als Tipp vielleicht, mal zu überlegen, wie führen wir in Unternehmen eigentlich Meetings durch? In der Regel geht man in den Raum, man fängt an, Tagesordnungspunkt 1, Budget, Ressourcen, und dann ist man schon in diesem Tunnelblick drin. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man erst mal 10 Minuten sagt, okay, gibt es hier große Themen, die wir vorab mal besprechen sollten? Sind alle hier? Gibt es andere persönlichen Themen, die wir berücksichtigen sollten? Gehen wir mal um den Tisch rum. Will jemand mal ein Thema, ein Dilemma, was jemand hat, auf den Tisch legen? Es langt für 10 Minuten, dann öffnet sich die Gesprächsatmosphäre in einem Sales-Meeting, in einem Risiko-Workshop, in einer Vorstandssitzung. Und dann ist man eher bereit, über die oft sehr schwer lösbaren Zielkonflikte, wie du sie nennst, mal ein offenes Gespräch zu führen.
Wie du am Anfang auch gesagt hast, Kommunikation. Das ist immer schwierig. Ja.
Kommunikation.
Aber ich würde auch nicht nur auf die Mitarbeiter und wenn wir, sondern auch auf die Spitze mal blicken. Und wenn, also wenn wir auf die Spitze blicken, wie sollten Unternehmensleitung und Aufsichtsrat heute zusammenarbeiten, damit sie nicht nur viel Berichte bekommen, sondern ein wirklich belastbares Bild des Risiko-, Kontroll- und Integritätslage, wenn ich das jetzt mal.
Ja, das Wort Aufsichtsrat, der Begriff ist sehr interessant, weil er eigentlich zwei Komponenten enthält. Aufsicht, die natürlich genau jetzt bei Banken sehr ausgeprägt ist, natürlich. Auch die Behörden denken immer, wir sollten primär Aufsichtsführende sein. Aber es das heißt der Aufsichtsrat. Rat. Und wie schaffe ich es, eine Atmosphäre zu schaffen, dass auch der Vorstand sich Rat holt vom Aufsichtsrat? Und ich denke immer, die Aufsichtsräte sind die effektivsten, die auch vom Unternehmen gefragt werden. Wir haben da ein Thema, Können wir mal diskutieren, was eure Meinung dazu ist, bevor wir da formell ein Protokoll mit Ja, Nein in der Aufsichtsratssitzung beschließen? Also man muss einen Dialog führen und der sollte durchaus auch, er kann zumindest die nächste Ebene nach dem Vorstand mit einschließen, wo ja oft das massive Wissen über Risiken da ist. Darum finde ich es auch wichtig, dass in den Aufsichtsratssitzungen eben nicht nur die Vorstände vortragen, dass auch Funktionsleiter wie der Chief Compliance Officer, der ja in vielen Unternehmen kein Vorstand ist, vorträgt. Das ist in der Revisionsfunktion gute Praxis, das wissen wir mit dem Prüfungsausschuss, aber ich denke, man muss dort eine Möglichkeit schaffen, dass es dort einen durchaus auch tiefer gehenden Austausch gibt mit den tatsächlichen Fachexperten zu gewissen Themen und man zu diesem Thema Rat des Aufsichtsrats auch dann sich Zeit nimmt.
Also Rat holen, das ist immer wichtig.
Ja, Rat holen.
Also wir sind ja noch nicht zum Ende, aber mich würde interessieren, woran erkennt man in der Praxis, dass Good Governance tatsächlich funktioniert und nicht nur dokumentiert ist? Also in der Praxis. Also wenn ich, wie würde ich das erkennen?
Ja, ein paar Gedanken. Es ist natürlich ein Thema, wo man wahrscheinlich sagt, innerhalb von 12 Monaten ist es da schwer, die berühmten KPIs zu finden. Aber ein paar Überlegungen. Zum einen ist es ein Unternehmen, was über wirklich längere Zeit kontinuierlich an seinem Wertgerüst arbeitet und da auch Kurs hält. Und nicht in jeder Krise alles über Bord wirft und sagt, das müssen wir jetzt alles anders machen. Also es ist ein Unternehmen, wo die Leute sagen, ich weiß trotz allen Problemen, die es gibt, ich weiß, wofür das Unternehmen steht und ich verstehe auch, dass das Unternehmen sich nicht immer exponieren möchte zu gewissen Themen, aber wir haben dort den Eindruck, das Unternehmen hat sich dort Gedanken gemacht, wofür man steht und das will man auch längerfristig leben. Das andere Thema, was wir gerade besprochen haben, ist es bei der Good Governance üblich eben, dass Vorstand, Aufsichtsrat auch wirklich Sachen beraten. Das ist ja auch, was die Strategie angeht, ein heißes Thema in Deutschland. Die Corporate Governance Kommission hat ja sich klar geäußert, dass sie meint, dass der Aufsichtsrat mehr in der Strategie auch mitwirken sollte. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Element für Good Governance, ob da eine Diskussion und Übereinstimmung stattfindet zum Thema Strategie. Und dann vielleicht noch, ja, wir können ja auch mal mit Daten arbeiten. Es gibt ja durchaus eine gute Praxis, dass man sehr viel Daten im Unternehmen erhebt, Mitarbeiterbefragungen, wo Mitarbeiter auch gefragt werden, wie ist die Kultur im Unternehmen, wie wird die Governance wahrgenommen, ist das Regelwerk zu dicht, wird man ernst genommen mit seinen Beschwerden und Sorgen, wird dem abgeholfen. Und die Daten sind in vielen Unternehmen doch da, Erkan. Und man muss mit denen auch dann arbeiten. Auch. Ich denke, Good Governance ist nicht nur Daten zu erheben, Service zu machen, sondern nachher auch mit den Daten wieder in den Lessons-Learn-Phase zu gehen und die umzusetzen, was dann wieder viele Unternehmen nicht machen. Die erheben gern Daten, aber dann muss man auch mit den Daten nicht was tun. Das ist auch Good Governance.
Wenn wir einen Grundsatz für Good Governance in unruhigen Zeiten formulieren müsstest, welche wäre für dich nicht verhandelbar?
Ja, ich bin, muss ich sagen, hat ja so seine, ja, vielleicht nicht Vorbilder, aber doch Leitbilder in der Governance-Diskussion und man positioniert sich da ja im Augenblick so ein bisschen. Es gibt jetzt auch in den USA wieder sehr stark natürlich gesehen, ja, die Agency-Theorie, eigentlich das Board ist ja nur der quasi Agent, der Vertreter der Shareholders, also reiner Shareholder Value. Und dann hat man in der Governance mehr die Stakeholder-Thematik. Würde sehr empfehlen, wer sich dafür interessiert, Professor Edward Freeman, der so als Vater des Stakeholder Capitalism gesehen wird und er eben sagt, auch in Krisenzeiten, gerade in Krisenzeiten, ist es wichtig, dass Gesellschaft und Unternehmen an Themen zusammenarbeiten. Und ich würde um konkret auf deine Frage zu antworten, gerade in Krisen würde ich nicht auf diesen Ansatz verzichten, dass Unternehmen mehr sind als das Interesse ihrer Aktionäre, sondern dass auch ein Dialog mit der Gesellschaft stattfinden muss. Ansonsten wird das Unternehmen auf mittellängerfristige Zeit, glaube ich, in der Gesellschaft nicht akzeptiert.
Klaus, wir haben heute über viele spannende Themen gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht noch ein Thema, über das wir in diesem Zusammenhang unbedingt sprechen sollten? Bitte nur ein Thema.
Ja, ich treibe natürlich um, kann wir mit dir, was ist denn so der ideale Aufsichtsrat in der Zukunft? Gibt es da eine Änderung in dem Berufsbild? Was erwartet man von dem? Was für Fähigkeiten sollte sie oder er mitbringen? Vielleicht auch emotionale, soziale Fähigkeiten neben fachlicher und exekutiver in einer Managementkarriere. Also ich denke, die Frage, was ist so das Profil der Aufsichtsräte in einer Good Governance Struktur, das ist ein extrem spannendes Thema. Die Verantwortung steigt und auch zu Recht, denke ich mir, steigt. Sicher steht der Vorstand zunächst in der rechtlichen Verantwortung, aber die Aufsichtspflicht wird immer ernster genommen. Das haben die Regulatoren, auch die Gesetzgeber und die Behörden auch deutlich schon zu erkennen gegeben. Und das bedarf natürlich neben einer wirklich guten Vorbereitung auf Themen diskutiert werden, auch ein Aufsichtsrat, der dem gerecht werden kann. Und das ist eben ja die Gesamtheit des Aufsichtsrates. Ich finde immer, man wird unterschiedliche Erfahrungen, Ausbildungen, Karrierewege haben müssen. Aber um es vielleicht noch auf den Punkt zu bringen, auch wenn es ein reines Technologieunternehmen ist, halte ich es nicht für gut, dann nur Techies im Aufsichtsrat zu haben, weil ich muss auch jemanden haben, der die Governance-Brille, die Ethik-Brille hat und sagt, hey, das dürft ihr nicht vergessen, das müssen wir auch berücksichtigen. Also ich glaube, Ausgewogenheit in der Auswahl und der unterschiedlichen Erfahrungen ist für den Aufsichtsrat absolut wichtig in der heutigen Zeit.
Lieber Klaus, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich ergänze da nichts. Vielen, vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal. Bitte.
Es war eine Freude. Vielen Dank.